Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Gottesdienst zum 9. Sonntag nach Trinitatis. Der heutige Sonntag hat sein Thema von der Evangeliumslesung her und in der Epistellesung da aus dem ersten Korintherbrief, da warnt uns Paulus oder stellt uns das Volk Israel als warnendes Beispiel vor Augen, um dann aber gegen Ende dieses Abschnittes uns zu trösten, dass uns keine Versuchungen treffen werden, die unsere Kraft übersteigen werden. In diesem Gottesdienst wollen wir auch das Heilige Abendmahl feiern, zur Bekräftigung und Bestätigung unserer Sündenvergebung im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Können wir das Sakrament nur mit denen feiern, die mit uns in Glaubenseinigkeit stehen, die zu unserer Kirche oder einer Schwesterkirche gehören. Unsere Gäste bitten wir um Verständnis und sind zu einem klärenden Gespräch bereit. Der dreieinige Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geist.
Wie wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit.
Barmherziger Vater, du hast uns vielerlei Gaben und Kräfte anvertraut. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir sie dankbar wahrnehmen und nach deinem Willen gebrauchen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistellesung für den heutigen 9. Sonntag nach Trinitatis, wie sie aufgeschrieben steht im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Halleluja, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Halleluja.
Halleluja, Halleluja.
Hört auch das Evangelium für den heutigen Sonntag, wie es aufgeschrieben steht im Lukas-Evangelium im 16. Kapitel. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von meinem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind ihresgleichen, unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Gelobt seist du, Herr Jesus.
Lob sei dir, o Christus.
Lasst uns zusammen mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren heiligen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört als Predigtext für diesen Sonntag Verse aus dem Philipperbrief, dem 3. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Herr, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gemeinde, jedes größere Unternehmen muss für jedes Geschäftsjahr eine Bilanz aufstellen. Und in einer Bilanz, da werden auf der einen Seite alle Verbindlichkeiten aufgelistet, das heißt alle Schulden, die das Unternehmen hat. Und auf der anderen Seite einer Bilanz stehen die Vermögenswerte des Unternehmens, also alle Rücklagen, alle Besitztümer wie Immobilien, Lagerbestände und Sachwerte. Und im Idealfall sollten die Vermögenswerte eines Unternehmens größer sein als die Verbindlichkeiten. Ein Unternehmen sollte also mehr Geld haben als Schulden, damit es weiterhin bestehen kann. Paulus zieht in diesen Versen aus dem Philipperbrief auch so eine Art Bilanz. Er rechnet gewissermaßen Gewinn und Verlust in seinem Leben gegen. Und um diese Gewinn-Verlust-Rechnung des Apostel Paulus soll es uns heute gehen. Auf der Gewinn-Verlust-Rechnung des Paulus stehen auf der Gewinnseite überraschenderweise nur zwei Worte, nämlich die Worte Jesus Christus. Alles andere gehört für Paulus auf die Verlustseite. Paulus formuliert das so: Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Doch die Gewinn-Verlust-Rechnung, die sah bei Paulus mal anders aus. Früher, da hielt er ganz andere Dinge für seinen Gewinn. Was Paulus früher viel wert war, was er als sein Größtes angesehen hat, das zählt Paulus unmittelbar vor den Versen unseres Predigttextes im Philipperbrief auf. Da schreibt er: Ich bin am 8. Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Ja, Paulus hielt sich einst für einen vorbildlichen Juden, einen angesehenen Pharisäer, einen untadeligen Gesetzeserfüller. Mit vollem Eifer, mit ganzem Einsatz verfolgte er damals die aus seiner Sicht verachtenswerten Christen. Aber dann hat sich das mit einem Schlag plötzlich grundlegend geändert. Was ihm früher so wichtig war, worauf er früher so stolz war, das ist ihm nun völlig egal. Ja, mehr noch, er achtet es im Gegenteil für einen Schaden, ja sogar für Dreck, sagt er an einer Stelle. Was ist passiert? Nun, Jesus selbst hat sich dem stolzen, selbstgerechten Pharisäer Saulus in den Weg gestellt. Er kennt die Geschichte auf dem Weg nach Damaskus, wo Paulus sich wieder einmal auf Christenjagd begeben wollte, stellte sich Christus, dem Christenhaster, in den Weg und stellte ihn zur Rede. Eine einzige, einfache Frage genügte es, um die Gewinn- und Verlustrechnung des Paulus, ja, um das ganze Leben des Paulus völlig auf den Kopf zu stellen. Und diese eine Frage, die lautete: Saul, Saul, Was verfolgst du mich? Ja, der Auferstandene selbst zeigt sich dem Christenverfolger und macht aus ihm einen Christusgläubigen. Und deshalb kann nun Paulus feststellen, um seinetwegen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ja, ich erachte es für Dreck. Was ihm früher so wichtig war, worauf er sein Leben, seine Gerechtigkeit, sein Seelenheil gebaut hat, worauf er so stolz war, dass es ihm nun völlig unwichtig, ja, er hält es für Dreck. Wörtlich benutzt Paulus hier ein Wort, was das bezeichnet, was man den Hunden hinwirft. Heutzutage, da kaufen die Hundebesitzer für ziemlich teures Geld Hundefutter im Supermarkt. Damals war das nicht üblich. Da hat man eben das, was die Menschen nicht mehr gebraucht haben, den Hunden vorgeworfen, hingeworfen zum Fressen, den Abfall, den Müll, den die Menschen eben nicht mehr gebrauchen konnten. Und als solchen Abfall, solchen Müll betrachtet Paulus nun sein früheres Leben ohne Christus. Das muss uns zwangsläufig zu der Frage bringen, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht unsere Gewinn-Verlust-Rechnung aus? Ist auch für uns unser größter Gewinn, unser wertvollstes, unser wichtiges, ganz allein Jesus Christus? Paulus will hier nicht sagen, dass sonst alles im Leben Dreck ist und unwichtig und nicht wertvoll. Aber in Bezug auf eine Sache kann uns allein Jesus Christus Gewinn bringen, und zwar in Bezug auf unsere Gerechtigkeit. Für Paulus ist Folgendes das Wichtigste: damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Paulus geht es um die Frage, woher kommt meine Gerechtigkeit? Worauf baue ich mein Seelenheil? Worauf baue ich meine Seelenruhe? Wie kann ich und womit kann ich vor Gott bestehen? Kommt meine Gerechtigkeit aus dem Gesetz her, meine selbst erarbeitete, meine eigene Gerechtigkeit aufgrund meiner guten Werke, oder kommt sie aus dem Glauben aus Christus, an Christus? Ja, wir dürfen es und wir sollen es, wie Paulus, tun. Unsere Gewinn-Verlust-Rechnung in unserem Leben, die muss genauso aussehen wie beim Apostel Paulus. In Bezug auf unsere Gerechtigkeit, in Bezug auf unsere Seelen, das soll uns allein Jesus Christus wichtig sein. In der Frage, wie wir vor Gott bestehen können, kann es da nur eine einzige richtige Antwort geben. Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus, der seine Gerechtigkeit schenken will, uns zurechnen will, weil unsere eigene Gerechtigkeit eben nicht ausreicht, um damit vor Gott bestehen zu können. Jesus selbst macht genau die gleiche Gewinn-Verlust-Rechnung auf und er stellt die entscheidende Frage: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Das Geld auf unserem Konto, unsere besten Freunde, unser guter Job, ja selbst die lieben Menschen um uns her, die können uns nicht helfen, wenn es darum geht, in den Himmel zu kommen. Da kann uns nur Christus helfen. Was immer auch wir in dieser Welt, in unserem Leben erreichen und gewinnen mögen, es hilft uns keinen Schritt, keinen Millimeter weiter auf den Weg zum Himmel. Paulus, der will deshalb nur eins, dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Beim Versteckspiel, da sucht man sich ein Versteck, das nicht gefunden wird. Die besten Verstecke beim Versteckspiel sind natürlich die, wo man eben nicht entdeckt wird, wo derjenige, der suchen muss, lange sucht und einen nicht entdeckt. Paulus sagt hier etwas ganz Interessantes: Christen, die verstecken sich sozusagen in Christus, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Christen verstecken sich allerdings nicht in Christus, damit sie nicht gefunden werden, sondern sie wollen gerade in Christus gefunden werden, weil sie zu ihm gehören, weil sie so eng mit ihm verbunden sind. Dort in Christus, bei ihm, ihrem Heiland, da gehören sie hin, da fühlen sie sich wohl. Und Paulus gibt eben auch den Grund an, warum die Christen sich bei Christus, ihrem Heiland, verstecken. weil sie eben keine eigene Gerechtigkeit vorzuweisen haben, mit der sie vor Gott bestehen könnten. Damit ich in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Christen, kann man sagen, die verstecken sich sozusagen hinter der Gerechtigkeit ihres Herrn und Heiland Jesus Christus. Nur so können sie vor Gott bestehen. Und wenn Gott nun auf uns blickt, dann sieht er eben nicht mehr in erster Linie unsere eigene Gerechtigkeit, er sieht nicht mehr unsere Sünde, sondern er sieht allein Christus und seine Gerechtigkeit und lässt uns so in seinen Himmel hinein. Ja, Paulus möchte nicht nur in Christus gefunden werden, er möchte ihn auch immer besser kennenlernen, ihn immer besser erkennen, immer mehr von ihm lernen aus seinem Wort. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Man horcht auf, was meint Paulus mit der Gemeinschaft seiner Leiden? Wir müssen nicht mit Jesus ans Kreuz, da dürfen wir sagen, Gott sei Dank. Aber Jesus selbst sagt uns, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und Paulus schreibt im Römerbrief, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wer zu Christus gehören will, wer ein Miterbe Christi sein will und sich freuen will auf die ewige Herrlichkeit, der muss auch bereit sein, mit ihm zu leiden. Auch das gehört mit zu unserer Gewinn-Verlust-Rechnung als Christen dazu. Wir müssen auf der Verlustrechnung mit einpreisen, dass da Nachteile für uns Christen zu erwarten sind, weil wir zu Jesus gehören. Uns kann es in dieser Welt nicht besser gehen als unserem Herrn Jesus Christus. Denn wenn wir uns in dieser Welt verlieben, wenn es uns hier zu gut geht, wenn es uns hier zu sehr gefällt, da besteht die Gefahr, dass wir unsere ewige Seligkeit aufs Spiel setzen. Und deshalb schließen wir uns Paulus an und sagen, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Auch diese letzte Formulierung, die muss man erklären. Wie sollen wir Christi Tod gleichgestaltet werden? Auch hier kann Paulus nicht meinen, dass wir so ähnlich wie Christus sterben müssen. Aber im Römerbrief weist uns Paulus auf die Taufe hin und macht klar, dass die Taufe uns ganz tief in den Tod von Christus mit hineinnimmt. Paulus schreibt da im Römerbrief, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, die Taufe, die nimmt uns ganz tief mit hinein in den Tod von Christus und lässt uns sozusagen den Tod von Christus erfahren. So werden wir ihm gleichgestaltet, damit wir, wie Christus von den Toten auferstanden ist, auch wir uns freuen dürfen auf das, was uns eben nach dem Tod erwartet. Das ewige Leben, das Leben mit Christus, unserem Heiland. Am Ende geht es nämlich auch bei Paulus hier im Philipper genau darum, dass wir teilhaben am neuen Leben, dass wir mit dabei sind, wenn Christus alles neu machen wird. Mit diesem Gedanken enden die Verse unseres Predigttextes. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und demgegenüber, diesem herrlichen Ziel, dem Ziel bei Christus zu sein, die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben mitzuerleben. Diesem Ziel gegenüber müssen wir alles in unserem Leben als zweitrangig unterordnen, sozusagen auf die Verlustseite stellen, bereit sein, es letztendlich vielleicht sogar hingeben zu müssen, damit wir eben dieses eine Ziel erreichen, damit wir den unseren Gewinn und unsere größte Lust, unsere größte Freude allein in Jesus Christus haben, von dem allein wir alles Heil und allen Segen erwarten dürfen. Ja, in unserer Gewinn- und Verlustrechnung für unser Leben, da muss, wie bei Paulus, eben nur diese zwei Worte auf der Gewinnseite stehen, Jesus Christus. Wenn wir den haben, da ist alles gut. Da sind wir gerettet, erlöst. Da kann uns nichts schaden und nichts schrecken. Er allein kann uns eben diese Gerechtigkeit geben, die vor Gott gilt, die uns in den Himmel bringt, die uns rettet und erlöst. Für Christus und alles, was er uns schenkt, sollen wir bereit sein, alles andere im Leben hinten anzustellen, ja sogar bereit zu sein, es auf die Verlustseite zu rechnen und immer bereit zu sein, es gegebenenfalls hinzugeben, damit wir das eine und damit alles in Christus gewinnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Barmherziger, ewiger Gott, du hast die Menschen geschaffen und gibst ihnen, was zu ihrem Heil dient. Du tröstest die Traurigen und heilst die Kranken. Darum rufen wir zu dir, nimm unser Gebet an und gib, dass alle Menschen deine Hilfe erfahren und dir danken. Wir bitten dich für die Kirche. Vergib deiner Christenheit ihren Ungehorsam und errette sie aus Irrtum und Bedrängnis. Erhalte deine Christen im rechten Glauben und lehre sie, nach deinem Wort zu leben. Gib deiner Kirche treue Hirten und Diener und segne die Boten des Evangeliums unter den Völkern. Wir bitten dich für unser Land. Hilf den Regierenden, dass sie den Menschen dienen und den Frieden bewahren. Wir bitten dich für die Menschen der Ukraine, im Sudan und für all die Menschen, wo Krieg herrscht, wo kein Friede ist. Bewahre und behüte sie und schenke doch bald wieder Frieden in diesen Ländern. Wir bitten dich für die Menschen in Japan, die durch das Erdbeben ihre Häuser verloren haben. Wir bitten dich für die Menschen in Südeuropa, die durch die vielen Feuer bedroht sind. Behüte und beschütze sie. Behüte Eltern und Kinder, erhalte sie in deiner Liebe. Bewahre uns in allen Nöten, die das Leben gefährden und den Glauben bedrohen. Richte die Traurigen auf, stärke die Kranken und führe die Verirrten auf den richtigen Weg. Schenke allen, die zu dir rufen, Barmherzigkeit, Frieden und ewiges Leben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Es wird wieder ganz herzlich eingeladen zum nächsten Gottesdienst unserer Gemeinde. Am nächsten Sonntag jährt sich das Kirchweihfest in der Wirtschaft zum 101. Mal. Und dazu wird eingeladen zu einem Festgottesdienst um 9 Uhr mit Feier des Heiligen Abendmahls in Neuwirtschnitz. Am Dienstagabend ist Bibelstunde in Sosa und am Freitagabend trifft sich die Jugend zur Jugendstunde hier in Hartenstein. Eine neue Ausgabe der Seniorenrundbriefe liegt aus und kann gerne am Ausgang mitgenommen werden. Und wer noch keinen neuen Gemeindebrief hat, kann auch den mitnehmen. Ja, dieser Sonntag heute ist der vorletzte Sonntag, den wir hier vorerst in Hartenstein feiern, weil dann aufgrund der Innenraumsanierung unserer Kirche in Vorbereitung des 125-jährigen Kirchweihfestes, das dann nächstes Jahr ansteht, hier im September erstmal keine Gottesdienste sein werden. Hier und da, wer mit aufmerksamem Auge durch die Kirche schaut, haben schon die ersten Arbeiten begonnen. Und wer heute in der Sakristei zur Abendmahlsanmeldung war, der hat es auch schon gemerkt. Da ging es schon los mit der Sanierung. Damit verbunden sei nochmal die Erinnerung an das Spendenprojekt, das läuft. Hinten an der Infotafel kann man den Verlauf des Spendeneingangs mitverfolgen. Der wird immer aktualisiert von unserem Kassierer. Also nochmal die Erinnerung, wer das mit unterstützen will, dass unsere Kirche wieder einen schicken Innenanblick bekommt, der kann das auch finanziell unterstützen, aber auch mit Gebeten und zum Baueinsatz kann das Ganze unterstützt werden. Dazu wird es noch Bekanntgaben geben, beziehungsweise sind da auch schon Leute angesprochen worden. Das Gotteswort für den heutigen Sonntag kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen.